Ja, herzlich willkommen bei Digital Sense Maker. Wir beschäftigen uns ja hier mit dem Sinn und dem Unsinn hinter der Digitalisierung und heute fragen wir uns, was ist eigentlich Leben? Also Biologen, die beschreiben es als einen Prozess nach klaren Regeln, einen sogenannten Algorithmus. Und selbst der einflussreiche Theoretiker der Evolution, also der Richard Dawkins, meint, Biologie wird Informationswissenschaft. Jetzt, wie funktioniert Programmierung des Menschen? Kann man seine Informationsprozesse übertakten wie beim Computer, also damit die Leistungsfähigkeit höher wird? Was gibt es sonst noch? Das Ganze nennt sich Biohacking und das ist sehr alt. Wichtige Voraussetzung fürs Zeitalter von Humanismus und Aufklärung. Die war nämlich sehr einfach. Vorher gehörte zur täglichen Ration der Wiener Sängerknaben ein Glas Wein. Der Alkohol hat die gefährlichen Krankheitskeime abgetötet. Bier und Wein sind aber Beruhigungsmittel. Aus eigener Erfahrung wissen wir, das Denken wird dadurch nicht gerade einfacher. Das heiße Wasser in Kaffee und Tee hat den gleichen Effekt auf die Bakterien wie Alkohol. Es ist aber sonst gesünder. Und sobald die Philosophen dieser Zeit auf Tee und Koffein als Aufputschmittel gewechselt hatten, ab dem Moment hat es auch geklappt mit der Erleuchtung, also der Überwindung vom Mittelalter. Die industrielle Revolution war auch eine Revolution des Biohackings. Jetzt haben wir aber die digitale Revolution. Dort haben wir Kaffee durch Red Bull abgelöst. Jetzt unbedingt gesünder geworden ist es nicht, aber die alte Idee der Aufklärung, die Verbesserbarkeit des Menschen, also die Perfektibilität, die ist geblieben. Nur unser Bewusstsein für Gesundheit ist gestiegen und das will man natürlich auch in Einklang bringen. Mein heutiger Gast, das ist der Thomas Lechner, der ist Startup-Unternehmer, Lichtdesigner und Visionär und der kennt sich mit Biohacking richtig gut aus. Thomas, freut mich, dass du da bist.
Danke für die Einladung und freut mich auch total, dass ich bei dir sein darf und freue mich auf dieses nette Gespräch mit dir und interessante ja. Vor allem.
Das wird es bestimmt. Ich habe gehört, es sind Gratulationen angesagt.
Ja, so ein bisschen. Also wir sind mit unserem Startup Luminous Red, da beschäftigen wir uns mit Licht im Bereich Biohacking, sind wir gerade beim Science Park Graz aufgenommen worden. Das ist einer oder der Hightech-Inkubator in Österreich und da sind wir schon mega gespannt, wie sich das entwickelt in der nahen Zukunft.
Ja, also das ist zumindest eine gute Aussicht, eine gute Prognose auf Erfolg. Ja, da bewerben sich sehr, sehr viele und es ist nicht leicht dort reinzukommen und andererseits braucht man natürlich die richtige Infrastruktur als Startup.
So ist es.
Als Babyunternehmen sozusagen, da braucht man ein bisschen was, braucht man auch, wenn der eine mal die Windeln wickelt und die Wadel für ihr riecht. Also herzlichen Glückwunsch dazu. Was macht jetzt Luminous Red? Was macht Luminous Red?
Ja, also wir oder ich bin Biohacker mit Leib und Seele. Biohacken ist ein bisschen, du hast das eh schon angesprochen in der Einleitung, ist ein bisschen so im Endeffekt eigentlich den Körper und den Geist zu optimieren durch die Zuhilfenahme von Technologie sozusagen. Also quasi, dass du dein bestes Selbst leben kannst. So ist es für mich zumindest.
Das bessere Selbst zu erreichen, was ist denn das?
Also für mich ist das bessere Selbst oder was ich mir darunter vorstelle für mich, ist im Prinzip, dass ich mein tiefstes Ich selbst leben kann. Also dass mir alle Sachen zur Verfügung stellen, dass ich das, was ich gern machen will auf der Welt und mit der Zeit, die ich habe, dass ich das auch wirklich machen kann.
Der Aristoteles hat ja schon gesagt, die Entfaltung des eigenen Potenzials, das ist eigentlich das, was zufrieden macht. Also Glück ist ja nur von kurzer Dauer und gibt ja auch Leute, die versuchen mit Drogen und dergleichen ihr Leben zu verbessern, aber das verschafft ein kurzes Glück und dann ein langes Elend. Aber die Zufriedenheit, das ist das, wonach die Griechen streben und nach dem Ausschöpfen des eigenen Potenzials.
Genau. Und das ist ein bisschen so das, was wir im Biohacking versuchen. Und jetzt im Speziellen bei uns bei Luminous Red probieren wir einfach quasi, dass wir eine Methode des Biohacking, das, was wir sehen, was sehr spannend ist, was für uns einen großen Hebel ergibt, also das Thema Licht, das uns ja umgibt und das uns eigentlich so die einzige Konstante ist, die wir Menschen seit jeher eigentlich haben. Und die sich aber sehr stark geändert hat in die letzten, sagen wir mal, ein paar hundert Jahre quasi. Seit wir wirklich intervenieren in das Thema, wie wir unseren Tag, unseren Rhythmus gestalten. Und mit dem beschäftigen wir uns.
Also wir sind ja, irgendwann einmal ist der Homo sapiens in den Norden gezogen, da war es dann relativ lang dunkel, da ist also auch die Depression gekommen, die Winterdepression. Mhm. Wir alle wissen, dass wenn man Tageslicht verwendet, künstliches Tageslicht, dann klappt es auch mit der Stimmung, dann kann man diese Krankheit damit überwinden.
Ja, oder man kann zumindest in eben sein besseres oder ein balancierteres Selbst kommen. Genau.
Jetzt nutzen wir also solche Dinge. Es ist ganz klar, Licht wird zur Therapie verwendet. Das ist wissenschaftlich belegt. Da werden wenige Zweifel daran haben. Aber ist es jetzt in Ordnung auch, sich selber damit zu verbessern? Also jetzt quasi zu überlegen, ja gut, aber wenn ich gar nicht krank bin, ist das, was kann ich dann tun damit?
Also ich würde mal sagen, grundsätzlich gibt es mehrere Ebenen zu dem. Also das Erste ist, was du eh schon angesprochen hast, jetzt der Tagesrhythmus oder das natürliche Tageslicht. Das, was wir eigentlich sehen, das, was wir, sage ich, ein bisschen automatisch manipulieren in der letzten Zeit oder in die letzten Jahrzehnte oder Jahrhunderte fast schon, eben durch das, dass wir Kunstlicht mit reinbringen. Das, was jetzt unseren Hormonhaushalt, also zum Beispiel die Melatoninproduktion, die Schlafhormonproduktion, stört, was künstlich unseren Tag verlängert und was eigentlich deinem Körper sehr viel durcheinander bringt. Also das heißt, ich sage einmal, die erste Ebene von so Interventionen, die man in der Lichttherapie oder im Biohacking macht, ist eigentlich einmal wirklich das, dass man nochmal schaut, hey, unser Körper, der hat sich über Jahrtausende anpasst an diesen Rhythmus. Und jetzt seit so kurzer Zeit ist es jetzt komplett anders oder sehr stark anders. Und dass man da sagt, man geht nochmal zurück zum Ursprung, man geht nochmal zurück zu dem, wo sich unser Körper anpasst hat. Und wir sehen eigentlich alleine mit solchen Interventionen schon massive Veränderungen oder Verbesserungen bei den meisten Leuten.
Also der Thomas Alva Edison hat sozusagen das ungesteuerte Biohacking, ja, das Durcheinanderbringen des Lichtchaos erfunden, ja, der unseren natürlichen Rhythmus plötzlich zu stören begonnen hat. Ich glaube nämlich, das Kerzenlicht hat ja keinen negativen Einfluss auf das Melatonin. Was macht das im Körper?
Also im Prinzip das Melatonin, also bei uns ist es grundsätzlich so, wir haben einen zirkadianen Rhythmus, wir Menschen, und das ist eigentlich so der größte Zeitgeber, den wir kennen, der was alle oder viele Prozesse in unserem Körper sehr stark beeinflusst. Ob es jetzt ist, wann werden wir hungrig, wann sind wir eben produktiv, wann wollen wir umtriebig sein, was machen, oder eben auch, wann wollen wir schlafen gehen. Und wir sehen halt quasi, dass das Melatonin, das ist eben dieser Trigger für jetzt ist zum Schlafen und der Körper geht in diesen Zustand. Das wird dann quasi produziert, eigentlich wenn die Sonne untergeht, wenn das Licht ausgeht und wenn wir jetzt sehen quasi im Endeffekt, hey, es ist zum Bett gehen. Die Kerze, wie du sagst, da haben wir uns schon dran gewohnt, weil im Endeffekt, was man halt sagen muss, Feuer gibt es schon sehr lang. Und unser Körper, der ist es halt deshalb gewohnt auch, dass er quasi, also vermutlich deshalb gewohnt, dass er diese Wellenlängen vom Licht einfach mit einbezieht und sagt, hey, bitte produziere weiterhin Melatonin, alles ist gut, wir hocken am Feuer, wir unterhalten uns noch ein bisschen und dann geht's zum Schlafen.
Und jetzt haben wir ja iPads, die produzieren dann blaues Licht, ja, das uns nicht mehr einschlafen lässt. Und dann in der Nacht wachen wir auf um 3 und dann schauen wir auch gleich wieder ins iPad und dann ist ganz vorbei. Also eigentlich hat uns die ungesteuerte, die unbewusste Entwicklung komplett aus dem Rhythmus gebracht.
Im Endeffekt schon, ja. Und das Schlimme ist eigentlich halt das, dass du das eigentlich lange nicht wirklich merkst. Also vor allem, wenn man muss auch sagen, durch so Sachen wie jetzt, du sagst, das iPad, ist es natürlich auch so, da kommen andere Sachen dazu. Da kommen, also eben, wir produzieren Glückshormone durch das, dass wir die Dinger benutzen. Und wir haben dann eigentlich noch eine krassere Verschiebung von dem, wie wir unseren Körper spüren. Und wir sehen schon auch, also es gibt eben Studien im Bereich Licht auch, also zum Beispiel eine große Studie zum Beispiel in Amerika Schwestern im Krankenhaus in der Nacht arbeiten und wo man eigentlich sieht, hey, es braucht relativ lang eigentlich, bis der Körper irgendwie überlastet ist oder eigentlich die Auswirkungen von zum Beispiel chronischem blauen Licht irgendwie erst checkt, aber dann wirklich radikal und man hat sehr, sehr negative Effekte.
Gilt es nur für Schwestern, also Frauen, oder auch für die Krankenpfleger?
gilt wahrscheinlich logischerweise auch für die Krankenpfleger damals, also die Studie ist schon ein bisschen älter, da waren hauptsächlich, also haben sie Krankenschwestern quasi begutachtet oder in die Studie mit aufgenommen. Aber natürlich ist, also was wir jetzt sehen, es ist ja eher erst seit, ich glaube, circa 10 Jahre ungefähr, dass man eigentlich wirklich intensiv schaut, jetzt was für Auswirkungen haben jetzt, oder 10, 15 Jahre, die Auswirkungen auf den zirkadianen Rhythmus. Was hat Licht für ihre Auswirkungen jetzt wirklich konkret? Und man hat erst dann so wirklich identifiziert, dass es auch quasi im Auge bestimmte Zellen gibt, die eben genau diesen Rhythmus steuern durch das Licht, das reinkommt.
Ja, und jetzt wollen wir also die Gesundheit zurückbringen. Wir wollen wieder Biohacking klingt natürlich auf den ersten Blick für viele unserer Zuhörer vermutlich gruselig, aber das ist ja auch der Sinn der Sache. Es geht ja wirklich darum, Bewusstsein für etwas zu schaffen, aber in Wirklichkeit, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, geht es darum, wieder auch zu uns selber zu finden.
Ja, also für mich geht es sehr stark darum, wenn man jetzt vielleicht das Thema nochmal ein bisschen größer aufzieht, also es gibt ja im Biohacking-Bereich oder wenn man es ein bisschen größer noch sieht, ist es der Themenbereich Langlebigkeit, wie habe ich möglichst lang, angenehm, kurz, performantes Leben und da gibt es ja auch quasi große Agenten oder weiß ich nicht, Firmen, die sich halt mit dem Thema sehr stark auseinandersetzen, investieren und so weiter. Und da kann man halt sagen, es gibt so eben auch mehrere Ebenen. Also die erste Ebene von dem Ganzen ist wirklich, hey, wie schaffe ich es, dass ich ein gutes Leben habe? Wie schaffe ich, dass ich gesund bleibe? Wie schaffe ich, dass ich mir selber gut tue? Dass ich zu mir komme im Endeffekt? Die zweite Ebene, wo man so ein bisschen hingeht, ist dann wirklich, hey, wie schaffe ich es dann, dass ich durch die Zuhilfenahme von Technologie gewisse Dinge optimiere oder vereinfache oder noch sichtbarer mache? Dann kann man vielleicht weitergehen und sagen, ist es auch möglich, dass ich Sachen rückgängig mache? Also vor allem, wenn man es jetzt in dem Themenbereich Langlebigkeit sieht, dass man sagt, kann ich jetzt meine Jugend zurückgewinnen? Kann ich vielleicht Sünden, die ich gemacht habe, wo mein Körper dann oder mein Geist auch einen Schaden davontragen hat, das wieder rückgängig machen? Und dann irgendwann, wo man so hingeht und sagt, ja, kann ich jetzt auch meinen Körper, meinen Geist augmentieren durch Technologie? Kann ich jetzt, muss ich immer in diesem Körper bleiben oder kann ich Dinge auch auslagern, da wo wir aber dann irgendwo weit in der Zukunft sind?
Jetzt, wenn du aber diese quasi, wenn Leben, so wie es die Biologen heute sehen, ein Prozess ist, dann kann man diesen Prozess vielleicht auch simulieren. Und es gibt jetzt große Forschungsprojekte von der EU gefördert, das Gehirn zu simulieren, damit wir es verstehen. Aber es wird eben nicht nur verstehen sein, wenn das wirklich funktioniert. Und das ist ja sozusagen der heilige Gral der Atheisten. Wenn es keinen Gott gibt, ja, also wenn die Seele nicht von außen uns irgendwie zur Verfügung gestellt wird durch ein höheres Wesen, dann sind eben alles materialistische Prozesse. Also wer nicht an Gott glaubt, daraus folgt ganz automatisch, dass das Bewusstsein eine Folge eben nicht der Seele, sondern eine Folge der Komplexität ist. Je komplexer ein Simulator wird, dann bekommt er irgendwann Bewusstsein. Und also wenn es wirklich nur die materielle Welt gibt, dann ist es relativ naheliegend, spricht eigentlich aus physikalischen Gesetzen nichts dagegen, dass wir irgendwann einmal unseren Geist in so eine Maschine laden können. Und da gibt es auch nette Fernsehserien bei Amazon Prime zum Beispiel, Upload. Ja, da gibt es dann interessante Dinge, dass jemand hat einen Unfall und die Freundin entscheidet dann, okay, machen wir eine gefährliche Operation oder laden wir seinen Geist in den Computer, um ihn zu retten. Gruselt dich vor solchen Vorstellungen?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ja. Es ist auch, das ist, also diese Themen sind da in der Community, in der Langlebigkeits-Community ist das ein riesengroßer Diskussionspunkt, weil es natürlich auf der einen Seite eben Transhumanisten gibt, die wirklich sagen, hey, irgendwie kann ich eben meinen Geist oder mein Verstand oder was auch immer irgendwo hinladen und ich brauche den blöden Körper eigentlich gar nicht. Aber auf der anderen Seite gibt es eine riesengroße Menge an Leuten, die sagen, hey, irgendwie ist es schon natürlich, wie wir leben. Wir können vielleicht unter Anführungszeichen eingreifen oder quasi unser gegebenes Talent oder die Entwicklung nutzen, um das um einen Einfluss zu nehmen. Aber eigentlich sollte es schon noch vielleicht so wie, was wie Geburt und Tod auch geben. Und ich muss sagen, ich bin eher auf dem Gebiet, weil was ich das gruselig empfinden würde, so einerseits, was man vielleicht ja schon ein bisschen sieht, jetzt bei Smartphones oder so, du verlierst ja schon eigentlich den Bezug zur Realität. Du spürst nichts mehr. Du kriegst Trigger eben über Apps, die es gibt und so weiter, die in deinen Körper, in deinen Geist direkten Einfluss eigentlich nehmen. Und so Sachen des täglichen Alltagslebens, wenn du rausgehst, irgendwo in die Natur schaust, erstens interessiert es dich vielleicht gar nicht mehr. Und das Zweite ist, dort nicht mehr so viel mit dir, weil der Reiz nicht groß genug ist. Und ich glaube, dass das noch viel krasser wird. Und das Zweite ist halt wirklich das Thema, will ich überhaupt unsterblich sein, sowas? Also man redet ja in der Wissenschaft schon so, es gibt da die Escape Velocity, nennt man es, dass man sagt, hey, irgendwann, wenn wir jetzt gesund leben, wenn es da gut geht, wenn die nächsten 50 Jahre, wenn wir den irgendwie überstehen, dann sind wir wahrscheinlich technisch irgendwo in der Lage, dass wir quasi das Leben unendlich vielleicht verlängern können durch Interventionen. Also eine kann dann vielleicht 20 Jahre verlängern, die zweite 30, die dritte 100 oder sowas. Und da ist es halt schon auch irgendwie so, dass man sagt, will ich das überhaupt? Und warum würde ich das wollen?
Ja, also Google ist ja Frontrunner, die Google-Gründer stecken Milliarden in die Lebensverlängerung. Das funktioniert also so, man geht dorthin in diese Klinik, steckt die Kreditkarte rein und eine Woche später kommt man Full Service, rund erneuert, ein Jahr jünger wieder heraus. Und das macht man einfach so lange, bis irgendwann die Kreditkarte bounced. Also man muss sich das auch leisten können. Dann startet halt hoffentlich der normale Alterungsprozess. Also man wird dann nicht, wie man das bei Vampiren kennt, verbrennt sich in kleine Bestandteile auf. Das wäre natürlich auch eine wilde Vorstellung. Nur das, woran Google forscht, ist eigentlich etwas, was schon zu unserer Sehnsucht gehört. Und es ist ja relativ realistisch. Es gibt ja tausende von Krankheiten, es gibt tausende von Vorsorgemaßnahmen, aber es gibt nur 4 oder 5, 6 Maßnahmen, die man ergreifen muss, um sozusagen den Körper nochmal ein Jahr zu verjüngern. Und ein Jahr, ja, das ist ja jetzt nicht so, oder? Also wenn ich mir das leisten könnte, ja, was kostet das? 10.000 Euro vielleicht, ja, würde ich das machen oder nicht?
Also eben, man sieht ja, was ich so spannend finde, ist ja das Thema, es gibt ja so einfach Befragungen, wo man fragt, hey, würdest du gern unendlich lang leben? Und da ist eigentlich ja nur ein sehr, sehr kleiner Prozentsatz von Menschen, die sagen, ja, also ich glaube so 15% oder so in so Befragungen, die sagen, ja, würde ich gern. Wenn man dann irgendwie weitergeht und sagt, hey, würdest du gern dein Leben um 10 Jahre verlängern? Dann sind schon mehr, dann sind irgendwie so 30-40% in so Befragungen, die sagen, könnte ich mir vorstellen. Und was ich immer so, also es ist eine brutale Sache, aber man sieht da wahrscheinlich schon auch das raus, ist, wenn du jetzt sagst, es gibt Leute, die zum Beispiel, wenn du unheilbar krank wirst, wie viele Leute sind dann wirklich bereit, dass eigentlich sowas Sinnloses wie Geld gar keine Rolle mehr spielt und dass sie sagen, ja, wenn ich jetzt nur ein halbes Jahr noch länger habe mit meiner Familie, dann ist mir das alles wert, was ich habe. Oder so zum Beispiel.
Und das machen wir heute. Also die meisten Krebstherapien tun ja den Krebs nicht mehr besiegen, sondern die verlängern halt einfach nur die Lebenszeit. Wobei die meisten von uns wollen natürlich Wohlbefinden in dieser Zeit und darum verzichten viele auf die Therapie, wenn sie quasi die Lebensqualität stärker beeinträchtigt als die Zeit, die man gewinnt. Aber da merkt man, wie langsam sozusagen diese Unendlichkeit sich einschleicht, weil Unendlichkeit ist ja ein zusätzliches Jahr und nächstes Jahr wieder und nächstes Jahr wieder.
Genau. Und die Frage ist halt, wie lange wirklich? Und deswegen, weiß nicht, was hältst du von dem Thema Langlebigkeit oder Unsterblichkeit?
Also ich hielt es für eine gruselige Vorstellung, wenn der Julius Cäsar nicht gestorben wäre, ja, und der säße jetzt als Dritter mit uns in diesem Podcast und würde sagen, also außer am Schwert habe ich eigentlich nie was gebraucht, ja, warum Dusche? Es wäre also eine ziemlich gruselige Vorstellung. Und der Steve Jobs hat ja sehr schön gesagt, 10 Jahre vor seinem Tod, der Tod ist die wichtigste Erfindung des Lebens, denn er macht Platz für das Neue.
Ja.
Und wir wissen ja auch, dass, sagt der Niels Bohr, glaube ich, war das, das Neue setzt sich nie durch, sondern die Gegner sterben aus. Wir haben jetzt nur die Schwierigkeit, die Änderung geht so schnell, wir können nicht mehr warten, bis die Bedenkenträger ablöffeln. Wir müssen sie überzeugen. Und Überzeugung findet ja auch statt über solche differenzierten Diskussionen wie heute, denn wir schauen uns ja beide solche Techniken an, wollen sie verstehen und stellen uns dann aber auch die ethische Frage, was soll ich tun? Und wenn ich die Entscheidung habe, das Leben meines Kindes ein Jahr zu verlängern, dann wird die Absage schon sehr, sehr hart.
Ja, das stimmt.
Und jetzt haben wir mal versucht, sozusagen die Grenzen auszuloten, die Unsterblichkeit, die technische Unsterblichkeit im Computer, die funktioniert ja so lange, bis der Strom ausgeht. Ja, also da kann dann wirklich jemand buchstäblich den Stecker ziehen und wir denken ja mit unserem ganzen Körper, wir sind als Mensch ja nicht nur unser Gehirn, wir sind nicht nur unsere Gedanken und das meiste ist auch unbewusst und es gehört das Fühlen, das Schmecken dazu und bis so ein Computer dann wirklich mal riechen kann, also da ist dann schon sehr lange hin, da wissen wir eigentlich nicht, werden wir das jemals schaffen oder nicht. Begeben wir uns also wieder ein bisschen zurück aus den und du hast es sehr schön in diese Ebenen gegliedert. Hacking machen wir immer schon. Also jeder, der mal Aspirin eingeworfen hat, das ist eben Biohacking. Ja, wir verändern unseren Zustand. Wir machen wieder was Besseres aus uns, weil man mit Kopfschmerzen recht schlecht denken kann. Jetzt deine Domäne ist das Licht. Was machst du da konkret?
Also was wir konkret machen, ist eben folgendes. Im Biohacking ist es eben immer so, wie du gesagt hast, Aspirin. Das ist vielleicht eine Sache, die wir schon relativ lange kennen, wo wir wissen, ja, das hilft mir vermutlich öfter, wie es mir schadet. Und im Biohacking, also wir Biohacker machen eigentlich nicht viel anders, außer dass wir noch nicht so viele Datenpunkte haben. Das heißt, grundsätzlich experimentieren wir mit unserem Geist und unserem Körper und schauen, was uns helfen kann. Und was wir genau machen bei Luminous Red ist, wir haben festgestellt, dass das Thema Licht einen sehr, sehr großen Hebel für uns Menschen hat. Einerseits eben, wie wir vorher geredet haben, durch das, dass unser Lichtumfeld in den letzten Jahrzehnten massiv verunstaltet worden ist und du alleine schon durch das, dass du deinen Rhythmus besser lebst, massiv an Performance im Berufsleben oder privaten Leben dazu gewinnen kannst oder eben auch quasi die langfristig gut fühlen kannst. Und wir setzen da noch Schippe drauf. Wir haben nämlich festgestellt, dass es im Sonnenlicht gewisse Wellenlängen des Lichts gibt, die, ich sage einmal, als Energieform, also ohne jetzt spirituell klingen zu wollen, als Energieform da ist, also was nicht sofort in Wärme umgewandelt wird, was aber auch nicht sofort direkt sichtbares Licht ist. Und das sind Wellenlängen im roten und nahinfraroten Bereich, die quasi in unseren Körper 1, 2, 3 Zentimeter je nach Wellenlänge eindringen können und dort quasi nicht aus Wärme, also es ist ja auch keine Wärmestrahlung, sondern es ist quasi kaltes Licht, dort zur Verfügung stehen und unsere Zellen und quasi die Kraft, also man kennt das, wir haben Kraftwerke in unseren Zellen, das sind die Mitochondrien, die was quasi die Energie, die wir zum Beispiel durch Essen zu uns nehmen, in chemische Energie verwandeln, die dann im Körper für alle Prozesse genutzt werden kann. Und also, diese Formen vom Licht machen diesen Prozess effizienter und effektiver quasi.
Also um den Prozess jetzt nochmal zu verstehen, wir verstehen ja auch nicht, wie Aspirin wirkt. Ja, es hilft uns nur, ja, und da gibt es halt ein paar Studien dazu. Wenn wir essen, dann wird dieses Essen in Energie verwandelt. Wie heißt das Molekül?
Also quasi das ist ATP, das ist dann man nennt es halt die Energiewährung unseres Körpers. Also das ist wirklich, das musst du einwerfen, damit irgendwas im Körper passiert.
Dieses ATP muss man einwerfen, damit überhaupt was läuft. Ja, das ist sozusagen die kleinen Batterien, die durch unseren Körper sausen. Und wir produzieren ungefähr vom Gewicht das, was wir wiegen. Also ein 70-Kilo-Mensch produziert ungefähr 70 Kilogramm an ATP. Das ist also ein wahnsinnig aufwendiger Prozess. Der lässt uns auch altern, ja, weil der Energieverbrauch, der ist nicht nur effizient. Da gibt es dann noch freie Radikale, die an unserer Lebenssubstanz knabbern. Und diese Energie, die kommt dann irgendwann in den Zellen an, die wird von diesen Kraftwerken verarbeitet, den Mitochondrien. Und was du jetzt sagst, man kann die Mitochondrien sonst auch noch ein bisschen mit Energie versorgen. Verstehe ich das richtig?
Im Grunde schon. Also der Prozess, wir sind noch relativ früh in der Forschung und wir verstehen auch noch nicht ganz, wie alles funktioniert. Was wir aber eben sehen, ist, dass diese gewissen Formen von Licht einerseits ein Schmier Mittel für die Mitochondrien sind. Das heißt, sie funktionieren einfach besser. Und auf der anderen Seite provozieren sie die Produktion von ATP sozusagen.
Also das sind eigentlich die zwei. Direkt in unterhalb der Haut, also in der Haut, man merkt, es steht dann mehr Energie zur Verfügung.
Genau, also da gibt es natürlich auch wieder unterschiedliche Herangehensweisen, je nach Licht, das man verwendet. Also zum Beispiel, wenn man Licht mehr im roten Bereich nimmt, das geht dann nur knapp unter die Haut oder in tiefere Hautschichten, wirkt dort. Und wenn man jetzt ein Licht im Nahinfraroten, also das ist Licht, das sehen wir quasi nicht mehr, das können wir nicht mehr sehen, ist aber auch jetzt nicht wie Infrarot also spürbare Wärmestrahlung. Das geht dann wirklich tief rein in die Zellen und sogar eben auch, was man jetzt letztes Jahr, glaube ich, erst festgestellt hat, ins Blut rein, da wo wir sozusagen frei fließende Mitochondrien haben, die dann systemische Effekte im Körper und im Gehirn mit sich bringen sozusagen.
Also dieses Licht ist sozusagen von der Energiestärke unterhalb des sichtbaren Lichts, also unser Auge kann es nicht detektieren. Es ist aber auch noch keine Wärmestrahlung, es ist sozusagen so ein Mittelding da dazwischen. Weil von Wärmestrahlung wissen wir ja, dass sie auch durchaus Krebs im schlimmsten Fall auslösen kann. Also wer sein Handy zu lange am Ohr hält, ja, also Handystrahlung, wissen wir, ist im so niedrig energiereichen Bereich, dass sie keine Gefahr auslösen kann. Aber die Wärmestrahlung oder die Wärme bleibt natürlich gefährlich. Und das, was du jetzt hier vorschlagst, ist sozusagen etwas energiereicher als die Wärmestrahlung, aber es löst eben noch keine Wärme aus, sondern es überträgt, es ist eine Art, wenn ich den Vergleich sagen darf, neue Handys kann man ja jetzt per Funk aufladen, oder? Da gibt es diese Pads, da legt man die drauf und die werden sozusagen berührungslos aufgeladen. Ist das ein Vergleich?
Ja, so wenn du den Vergleich vorstellst, schon im Prinzip ein bisschen das. Also wir schaffen es, also quasi das ist ja auch bei uns im Biohacking, gibt es halt immer zwei Arten von Interventionen. Die einen sind die invasiven Interventionen, da wo du jetzt wirklich was am Körper veränderst oder mit dem Körper anstößt. Und das andere sind non-invasive Sachen, die was sie bisher eigentlich hauptsächlich im mentalen Bereich abspülen, also meditieren und so weiter. Und wo eigentlich das Thema Licht jetzt so die erste non-invasive Intervention ist, wo du eigentlich den Körper nicht wirklich berührst, aber wo du mit ihm interagierst.
Wenn du jetzt Meditation als eine sehr alte Biohacking Technik, wir sind ja in der Lage, unsere Gehirnwellen dadurch zu verändern, zu manipulieren. Lässt sich das dann auch kombinieren?
Ja, grundsätzlich natürlich schon. Was wir zusätzlich auch sehen jetzt im Lichtbereich, also da gibt es glaube ich, in Tirol gibt es so Unternehmen, die was sie mit dem sehr intensiv beschäftigen, die versuchen quasi über blinkendes Licht, also dass eine gewisse Rhythmik eine gewisse Frequenz hat, das was quasi auf deine geschlossenen Augen drauf blinkt, versuchen die Gehirnwellen zu beeinflussen. Im Prinzip auch, weil du es vorher gesagt hast, sind sehr, sehr alte Prozesse, die man da sieht. Also quasi, man kennt von früher, kennt man nur, da haben sie Könige, haben sie durch Alleen chauffieren lassen auf dem Pferd, auf dem Wagen hinten, haben in den Himmel geschaut und haben die Sonne durchblinken gesehen. Und dadurch haben sie quasi wie eine Art Rauschzustand erlangt. Also wie wenn man Drogen nehmen würde. Es bildet sich dann vor den Augen sowas wie, für die, die das kennen, auch bei deren Zuhörer, sowas wie im Windows Media Player, so ganz spannende Strukturen, Farben und Formen. Und genau, also man kann mit Licht, was man jetzt sieht, auch wirklich so meditationstiefe Trance-Zustände erlangen, kann das natürlich auch kombinieren. Und das haben wir aber auch noch super früh in der Forschung und Anwendung.
Jetzt, wenn die Forschung so früh ist, lohnt sich das überhaupt, ein Startup zu gründen mit dem Thema?
Also was bei uns eigentlich den riesen Push gegeben hat, ist Folgendes. Und zwar, man ist relativ lange eigentlich schon, also zumindest bei diesen roten und infraroten Wellenlängen des Lichts, ist man schon sehr lange in der Forschung. Also da gibt es schon seit knapp 30 Jahren Forschung. Das hat angefangen mit der NASA, die im Weltall Pflanzen züchten haben wollen. Und die dann, von Pflanzen kennt man das ja, die bestrahlt man oft mit blauem und auch mit rotem Licht. Und da haben sie dann festgestellt, hey, das tut den Pflanzen sehr, sehr, sehr gut. Und dann sind die ersten Versuche bei Menschen eigentlich gestartet oder zuerst Tieren und dann Menschen. Und man hat festgestellt, hey, vor allem diese roten Wellenlängen, die tut den Menschen auch gut. Und man hat eigentlich jetzt schon die letzten eben knapp 20 Jahre oder so gibt es ja intensive Forschung im medizinischen Bereich hauptsächlich. Also ob es jetzt Schmerztherapie ist, ob es jetzt ist, vor allem Wundheilung ist, ist ein riesengroßes Thema nach Operationen, dass man einfach mit solchen Wellenlängen des Lichts massive Verschnellerungen feststellen kann, eben bei Wundheilungen nach OPs zum Beispiel. Oder auch Behandlung von jetzt wirklich krassen Krankheiten, Krebs und so, wo man sagt, man kann das dazugeben, um eben Schmerz ein bisschen zu lindern, aber um auch quasi dem Körper oder den Partien, die beansprucht sind, irgendwie ein bisschen mehr Potenzial mitzugeben, ein bisschen mehr Heilungsvermögen unter Anführungszeichen. Und deswegen sind wir eigentlich drauf gekommen, weil wir gesagt haben, hey, es gibt jetzt schon über 5000 Studien im medizinischen Bereich zu diesen Lichtquellen. Es gibt fast keine Studien, die jetzt negative Auswirkungen zeigen, außer wenn du wirklich sehr, sehr hohe Dosen hast, weil dann eben sowas wie Erwärmung von Geweben dazu kommt. Das, was du eh gesagt hast, was negative Auswirkungen auch haben kann. Aber grundsätzlich eigentlich, das war für uns das Spannende, vor allem als Biohacker, weil du hast eigentlich immer so diese Sicht, hey, was kann einen guten Effekt haben, aber du musst schon ein bisschen das Risiko auch beachten, weil es gibt da viele Biohacker, die einfach wirklich alles Mögliche experimentieren und hat schon einige gegeben, die halt dann leider
Die das nicht überlebt haben,
ja. Und das haben wir als Megapotenzial einfach gesehen, weil wir sagen, hey, wir können auf die Basis zurückgreifen, da wo alles noch viel krasser, also wo die Intervention noch viel krasser war. Wir können quasi diese Grundhypothese, dass diese Lichtformen die Mitochondrien aktivieren und die Produktivität oder die Effizienz, Effektivität steigern, können wir mal mitnehmen, weil das sehen wir da außer. Und wir können jetzt anfangen zu experimentieren im Bereich eben Biohacking, also Performance-Optimierung, aber auch sowas wie Anti-Aging im weitesten Sinne, also wo man sagen, hey, wie kannst du dein Äußerliches, aber auch dein Inneres möglichst lang irgendwie gut benannt halten.
Mhm. Und also Energie ist ja etwas, das wir uns mit Kaffee aktivieren, betreiben Sport. Bedeutet das dann, dass ich sonst nicht mehr auf mich schauen muss? Also wenn ich sowas habe, ja, das sozusagen meine Sünden wieder ausbügelt?
Mhm. Also ich glaube, das ist immer Ansichtssache. Und was ich halt sehe, auch bei Bekannten oder Freunden in dem Biohacking-Kreis, es gibt einige, die dann wirklich sagen, hey, das ist alles, was du brauchst. Also zum Beispiel jetzt halt sehr beliebt, ketogene Ernährung, Kaffee mit Butter und Kokosöl drinnen. Und die sagen, hey, eigentlich jetzt, das ist das Ding, da brauchst du sonst nichts mehr. Es gibt aber auch viele, und da gehöre ich dazu, dass man sagt, hey, es ist wieder so ein Thema mit Ebenen. Im Prinzip glaube ich zumindest, oder mache ich das so, davor ich irgendwelche Interventionen mache, schaue ich mal, dass es mir wirklich gut geht. Das heißt, dass ich körperlich fit bin, dass ich aktiv bin, dass ich auch schaue, dass ich möglichst ein gutes Leben lebe, also nicht mit zu viel Stress, dass ich regelmäßig rausgehe. Also ganz wichtig, also bei uns fragen viele Kunden oder viele Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, hey, wenn ich jetzt dieses Licht habe, das gebe ich mir neben dem Zähneputzen oder beim Duschen, dann brauche ich eigentlich keine Sonne mehr. Und das ist eben, finde ich zumindest, genau das, was man nicht tun sollte. Also wir sollen also gutes und natürliches Leben wie möglich leben. Und diese Interventionen kannst du als Bonus oben drauf packen, sozusagen.
Also das Leben besteht ja aus Gleichgewicht. Ja? Mhm. Und ich brauche eben viele Dinge. Ich brauche auch die Menschen um mich herum. Das kann ich nicht ersetzen.
Auf jeden Fall.
Das ist ja auch oft die Kritik an dem Biohacking, wenn man sich sozusagen die negativsten Beispiele heraussucht, das sogenannte Nutpicking. Ja, ich suche mir die dummste Nuss einer bestimmten Gruppe, zum Beispiel der Biohacker, und sage, ja, der hat sich selber gekillt. Man muss natürlich dazu sagen, dass wesentlich mehr Leute an am fehlgeschlagenen Smartphone-Foto sterben als an Biohacking. Ja, ist ja sehr tragisch, wenn man dann noch einen Schritt zurückgeht, um die bessere Perspektive zu haben, und da ist aber plötzlich kein Boden mehr. Ja, also da gibt es wirklich viele Tote, die das Selfie schon gekostet hat. Also es kommt immer irgendwie auf das Gleichgewicht drauf an. Dann ist es ja auch kein Aberglaube, oder steckt da doch ein bisschen die Sehnsucht nach Dingen dahinter, die unerklärlich sind?
Also ich glaube, also vor allem eben das Thema Biohacking ist ja bei uns noch nicht so wirklich populär, sondern hauptsächlich, sage ich, in Amerika jetzt die letzten 4-5 Jahre. Wir sind auch hauptsächlich im amerikanischen Markt aktiv, und was halt für mich da immer so spannend oder lustig teilweise ist, ist, dass Amerikaner da ganz anders sind. Also die sind schon viel leichtgläubiger wie wir Europäer. Also man hat da wirklich in dem Bereich auch schon teilweise geht es ins Spirituelle rein, würde ich sagen, wo du sagst, okay, das könnte jetzt was sein oder hat irgendwer einmal in einer Einzelstudie was ausprobiert und sagt, das funktioniert. Wir sehen jetzt bei uns, und das finde ich cool, weil wir sind jetzt seitdem ja auch in Europa stärker aktiv, dass Leute bei uns kritischer sind und dass Leute bei uns eher in die wissenschaftliche Richtung ein bisschen tendieren, natürlich auch mit dem offenen Kopf oder Gedanken.
Mindset?
Dass man sagt, Mindset, probiere ich mal aus. Aber schon stärker verhaftet sind in der, unter Anführungszeichen, Realität. Also das sehen wir schon und das ist, glaube ich, schon auch der richtige Zugang. Ein bisschen muss man schon das, also bei uns, ich komme aus dem Pinzgau, da sagt man, hilft's nichts, schadet's nichts. Den Gedanken muss man schon beim Biohacking immer noch ein bisschen haben, weil du hast natürlich schon auch viele Interventionen dabei, die was vielleicht gar nichts bringen oder bei dir gar nichts bringen. Weil man muss halt immer noch sagen, es ist sehr experimentell. Und man hat quasi nicht für alle Sachen, also eben beim Licht, das ist ein Thema, wo man eben schon eine gute Studienlage hat, aber man hat bei vielen Interventionen, also eben wenn man es zum Beispiel sagt, zu dieser Butterkaffee, was jetzt sehr, sehr beliebt ist im Biohacking-Bereich, wo man quasi Kaffee hat und man tut Butter rein und mixt es durch. Da hat man noch keine gute Studienlage oder so. Man kann aber bei so Sachen dann oft zurückblicken in die Vergangenheit, da wo man sagt, hey, ich glaube in Tibet oder auch beim Freund von mir habe ich das gesehen, der war in Kirgisistan und das sind so Nomadenvölker und die haben mir dann zum Frühstück halt einmal einen Tee gemacht mit Butter und mit Zucker. Mit
Jagdbutter soll richtig grauslich sein.
Ja, genau, aber nein, war hervorragend. Aber so. Die machen das ja schon, ja, war echt gut. Also mit Butter und mit Salz und mit Pfeffer. Das war eher wie eine Suppe dann, also Schwarztee mit Butter, Zucker, mit Butter, Salz und Pfeffer. Hervorragend. Und die machen das ja schon seit Ewigkeiten. Und irgendwo hat man dann schon auch diesen Zwiespalt, dass man sagt, eben, hilft's nicht, schaut's nichts auf der einen Seite. Und auch das, vielleicht, wenn früher irgendwer was dann hat, dann hat das schon seine Richtigkeit auch gehabt. Aber wenn man jetzt nicht die modernsten Studien dazu hat.
Also in dem Erfahrungswissen der chinesischen Medizin, da stecken ja Jahrtausende Wissen, Erfahrungen drinnen und die sind auch datengetrieben. Ja. Es haben ja nur die überlebt, ja, bei denen es geholfen hat und Techniken, die eben gefährlich waren, wo die Leute eben nicht überlebt haben, die hat man dann auch nicht weiter verwendet. Die wissenschaftliche Methode, die wir anwenden, beschleunigt dieses Verfahren ja nur oder hat uns kritischer werden lassen und ganz ehrlich, wenn der Kaffee schmeckt, ja, oder dieser Tee oder diese Suppe, also das muss ja nicht, es kommt ja da auch aufs Ausgewogene an, gibt ja bestimmte Kräutertees, wenn man es wirklich übertreibt, dann kriegt man auch Magengeschwüre, also auch hier macht die Dosis die Medizin.
So ist es, genau.
Ja, sehr aber spannend.
Das ist auch, glaube ich, die Spannung oder das Interessante in dem Bereich, dass es halt wirklich experimentell ist und schon auch auf dich individuell subjektiv bezogen ist.
Das ist ja das, was die Digitalisierung dahinter ausmacht. Es kommt der Individualismus zurück. Also die klassische Medizin hat ja die Massenmedizin mit Massenmedikamente, die halt für alle die gleichen. Ja, und manchen wirkt es besser, manchen schlechter. Jetzt, wie tust du mit den Daten? Also erhebt ihr denn auch, was für wen wie funktioniert?
Ja, also grundsätzlich erheben wir Daten, eben subjektive User-Daten im Moment nur, was wir aber auch machen. Und das ist eben, da geht es jetzt wirklich in die Digitalisierung und das ist spannend, vor allem im Biohacking-Bereich, ist das, wir probieren auch, dass wir objektivere Daten erheben. Also wir haben ein paar Probanden sozusagen, die regelmäßig sowas wie Herzratenvariabilität, Blutsauerstoffsättigung und so weiter messen während die Interventionen, aber auch quasi durchgängig dann. Und wir schauen dann über Methodiken wie Machine Learning, dass wir uns da einen Reim draus machen. Also das macht halt vor allem für uns deshalb Sinn, weil wir wissen, derzeit wird das hauptsächlich im medizinischen Bereich angewendet. Wir wissen auch, dass jetzt quasi universitäre Forschung vermutlich noch, weiß ich nicht, sicher 10 Jahre oder so braucht, bis jetzt da vernünftige Studienlage da ist für die Anwendungsbereiche, die wir haben. Und deswegen, das ist so unser Lückenfüller oder unsere Methode, wie wir uns das jetzt schon verständlich machen wollen und quasi ich sage einmal, die Intervention einerseits noch sicherer machen wollen, aber auch effektiver oder wirklich einen Sweet Spot erkennen wollen. Ich glaube, das ist auch spannend, also wo wir da auch schon ein bisschen sind oder schon langsam hingehen, ist eben das, was du vorher schon ein bisschen, glaube ich, angesprochen hast, ist so, man kann jetzt auch digitale Modelle von einem Körper zum Beispiel oder von einem Gehirn machen, also so sogenannte Digital Twins, wo man uns selber in einer abstrahierten oder abstrakten Form abbilden kann und zum Beispiel dann eben solche Interventionen, wenn du jetzt eine okay Datenlage vielleicht schon hast, bei einem Individuum, also quasi du machst einen einfachen Test daheim, dann hast du deinen Digital Twin und wir wenden dann die Methode bei dir an und sehen, hey, was bringt das zum Beispiel nach einem Jahr, nach zwei Jahren, nach fünf Jahren oder was könnte es bringen? Genau, das ist eigentlich hochinteressant.
Also die wissenschaftliche Methode zielt ja nicht auf Erklärungen ab, sondern es geht wirklich nur darum zu schauen, ich habe bestimmte Daten, dann mache ich ein Modell und anhand der kommenden Daten ermittle ich eben, ist dieses Modell korrekt und mein Modell wird immer besser. Und wenn es eben Wohlbefinden ist, auch nur eine Messgröße, ja, das ist eine individuelle Messgröße, aber wenn ich mich dadurch wohl besser fühle, so wie mit dem Aspirin. Wir wissen ja nicht, wie das wirklich funktioniert. Von den meisten Medikamenten haben wir keine Ahnung. Wir wissen nur, dass sie funktionieren und natürlich, dass sie Nebenwirkungen haben und die werden halt sehr genau beobachtet. Und ich finde, mehr kann man nicht tun. Also wissenschaftlicher geht es gar nicht mehr, wenn man die Daten erhebt und dann immer wieder nachjustiert und einfach testet. Und es ist ethisch verantwortungsvoll vorher zu schauen, ob maximal was schiefgehen kann. Ja, also keine Dinge zu tun, die ein überhöhtes Risiko haben, aber sich im Rahmen dessen, was heute sonst schon Normalität ist, in der Therapie von Krankheiten dort einfach weiterzuentwickeln und zu schauen, wie können wir selber besser werden? Ja, was kann da dagegen sprechen?
Mhm. So ist es, genau. Und das ist eigentlich unsere Mission auf jeden Fall im Moment, spielt auch in unsere größere Vision dann langfristig rein. Und das Coolste wäre halt natürlich, wenn wir es in naher Zukunft, in den nächsten ein, zwei Jahren wirklich so weit bringen, dass wir uns dieses Phänomen ein bisschen erklären können, beziehungsweise, dass man halt einfach individuell für Leute, die jetzt sagen, okay, ich mag jetzt das ausprobieren oder das wird in mein Haus einbaut, dass wir einfach da uns draufhängen können und den Leuten von Anfang an eine Intervention bieten können, wo sie dann sofort einen guten Effekt für sich rausziehen, ohne dass es jetzt eben, wie du sagst, wirklich einen Schaden davon ziehen kann. Das wäre natürlich cool.
Also wer jetzt das ausprobieren will, wie kommt man mit euch in Kontakt oder was kann man bei euch haben? Wie teuer ist das? Kann man sich das überhaupt leisten? Wie geht das?
Also bei uns ist es grundsätzlich so, wir haben derzeit eine Website, die ist luminousred.com. Da kann man alles, was wir tun, kann man sich da anschauen. Wir haben auch unsere ersten Produkte gelauncht. Anfang des Jahres haben wir jetzt quasi wirklich in Europa auch einen Produktlaunch gemacht. Das ist derzeit sind's quasi Lichtpaneele, die du an die Wand, also quasi so Lichtwände dadurch bauen kannst, in so ein Lego-Baukastensystem quasi. Und so kannst du dann deine Intervention bestimmen. Das fängt an bei knapp 450 Euro und geht dann fast beliebig hoch. Ist natürlich cool, weil es ist eine Intervention, das ist einmalig, dass du dir das anschaffst und das haltet für die nächsten 10, 20, 30, 40 Jahre im Idealfall.
Also und du kannst das immer nutzen. Leuchtdioden nehme ich an.
Genau, also wir nutzen von unserer Technologie her, nutzen wir spezielle LEDs, die die Pi-Quellenlängen im nahinfraroten und roten Lichtspektrum produzieren. Die haben eine relativ hohe Dosis, also wir haben so in unseren kleinsten Geräten sind es 120 LEDs, die einbaut sind. Also wenn man sich vorstellt, da hast du sonst eine Deckenleuchte mit LEDs, da sind halt, also wenn man Dioden hat, sind halt 3, 4 drinnen oder so. Und wir kriegen einen Peak zusammen von quasi 5-mal der Lichtintensität vom Sonnenlicht in diesen Wellenlängenbereichen. Also du hast dann eben quasi bei so einer Intervention, die du zum Beispiel neben dem Zähneputzen machst für 10 Minuten, kriegst du quasi die Dosis von dem nahinfraroten roten Licht der Sonne von einer Stunde ungefähr ab. Da kannst du so deine Energie holen.
Also die Sonne, das war jetzt, glaube ich, noch ein wichtiger Aspekt. Die Sonne hat ja ein extrem breites Spektrum. Ja, Sonnenbrand, das ist oberhalb vom sichtbaren Licht. Sonnenbrand kann man also mit einem Ding vermutlich
keinen
nicht
kriegen.
bekommen, genau. Ist es denn auch hell selber auch? Also kann ich das auch als Leselampe verwenden?
Also eben zuerst noch zum Sonnenlicht, genau wie du sagst, Sonnenlicht ist quasi, wie wir es beschreiben, Vollspektrumlicht quasi. Also das hat bis in den hohen infraroten Bereich Wärmestrahlung, aber auch bis in den blauen Bereich und UV-Bereich. Das, was dann Hautbrand, Sonnenbrand auch hervorrufen kann. Und wir konzentrieren uns eben auf ein ganz ein kleines Fenster von dem Licht. Das, was wir sehen, was zwar in einem großen Teil im Sonnenlicht da ist, aber wo du dann, wenn du es wirklich gut dosieren würdest, und jeden Tag auch eventuell die negativen Effekte von der UV-Strahlung oder auch vom Infrarotlicht dann bei dir hättest. Und das ist eigentlich so das Spannende, dass man das zur Verfügung stellt in einer, also durch die Leuchtdioden, die wir verwenden, in einer Kaltlichtform, sage ich einmal. Also das Licht hat keine Temperatur und dadurch, also Biohacking oder wenn man jetzt zum Geek wird, dadurch schaffen wir es auch, dass wir den Körper in einer gewissen Art und Weise vielleicht minimal überlisten können und dass wir ihm mehr Energie nur zuführen können, wie es das mit dem Sonnenlicht machen könntest, weil die Sonne, sobald du so hohe Lichtdosis zuführst, sagt dann die Haut, stopp, ich kriege jetzt einen Sonnenbrand. Und bei uns ist es halt nicht und ist auch nicht die Wärme. Und dadurch schaffen wir es quasi einfach, dass wir die Mitochondrien sozusagen übertakten, aber in einer nachhaltigen Art und Weise, also so im Detail. Genau.
Wie lange soll man sich das geben? Gibt da 5 Minuten, 2 Tage?
Es gibt eben viel in Studien drinnen zu der Dosierung jetzt konkret. Was man festgestellt hat, also vor allem mit Leuchtdioden, ist das, dass du, es gibt so einen Peak von einer Behandlung. Das heißt, wenn du zu wenig machst, dann hast du keinen Effekt. Und wenn du zu viel machst, dann schwächt der Effekt auch wieder ab. Es ist jetzt mit Leuchtdioden zum Beispiel, das ist eben das Coole, es ist jetzt so gut wie nicht möglich, dass du wirklich hoch überdosierst und eben Gewebeerhitzung provozierst und vielleicht dann Schaden hast, sondern im Prinzip, du musst halt schauen, dass du diesen Peak erreichst und das machen wir eben jetzt auch vor allem datengetrieben, dass wir da Anfängern auch eine gute Herangehensweise bieten können, dass sie Dosage, so Dosierung schon gut hinkriegen.
Sehr spannend. Gut, ja, dann vielen Dank, Thomas, dass du beim Podcast Digital Sensemaker dabei warst. Ich glaube, wir haben auch hier wieder ein bisschen Sinn gespendet. Vielen Dank.
Es hat mich total gefreut, war super spannend mit dir zum Quatschen und mir hat es auch gefreut, dass wir ein bisschen so in andere Themen oder andere Bereiche abdriftet sind und uns da auch einen Sinn gebildet haben vielleicht. Und ja, hat mich total gefreut.
Eines meiner wichtigsten Ziele ist ja, die Angst zu nehmen. Und Angst nehmen kann man, wenn man sich anschaut, dass es viele Dinge schon gab. Für alles gibt es einen Vorgänger, dann ist es auch nicht so gruselig. Und dann kann man sich auch freimachen von seinen Vorurteilen, wenn es gelingt. Ja. Und mal auf neue Dinge zu schauen, die auf den ersten Blick immer ein bisschen gruselig wirken, aber wo sich dann herausstellt, dass das ja echt ein Mehrwert sein kann.
Total.
Thomas, vielen Dank. Liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.
Ciao. Danke.